Rania.
Hallo, Debasito.
Wir haben es geschafft, wir haben wieder einen Interviewtermin.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Jahr her, ne, dass ich dich interviewt habe. Letztes Jahr nach dem Forum Erleuchtung-Kongress habe ich dich interviewt.
Genau. Das war das erste und ja, jetzt wieder nach dem Kongress. Und das ist das zweite Interview, genau.
Deine Lebenssituation hat sich grundsätzlich geändert?
Ja, das stimmt. Also ich gehöre jetzt auch zu den Menschen, die mit ihrem fliegenden Teppich durch die Weltgeschichte reisen. Und ja, seit Ende Juli gibt es keinen festen Wohnsitz mehr.
Das war einfach ein ganz klarer Impuls, das so zu machen für dich.
Ja, interessant war, dass es einen klaren Impuls gab, dass dieser Platz nicht mehr stimmte im Ruhrgebiet. Dieses Haus, diese Wohnung, diese Praxis. Und es gab so ein Warten auf einen neuen Impuls, was denn stattdessen kommen sollte. Und als der nicht kam, gab es aber dann irgendwann zumindest diese Klarheit, dass das zu Ende ist. Und dann habe ich halt die Wohnung gekündigt. Immer noch eigentlich mit der Idee, dass es einen anderen festen Wohnort geben wird. Aber dann bis Ende Juli blieb das einfach alles leer. Also es gab keinen Impuls. Und stattdessen tauchten Einladungen und Termine auf. Ja, eben wie zum Beispiel hier zum Kongressforum Erleuchtung. Und auch nach Karlsruhe und Österreich. Und ja, und dann gab es so dazwischen noch neue Einladungen. Und dass ich gemerkt habe, jetzt packe ich meine Sachen ins Auto und fahre einfach erst einmal zu diesen Einladungen, zu diesen Menschen hin, zu diesen Veranstaltungen. Und weiter kann ich gar nicht planen. Ja, also mag sein, dass es irgendwann wieder einen Wohnsitz gibt. Und gerade fühlt sich dieses Heimatlose, Obdachlose, aber auch total schön an, weil das jetzt nichts ist, was so zwanghaft passiert ist, sondern einfach was aus dem Moment heraus entstanden ist. Und ja, jetzt habe ich gestern oder hier an diesem Wochenende den Rama kennengelernt, der das schon seit 17 Jahren macht und habe gerade eine ganz große Freude daran, wie das so ist.
Es ist nicht so, dass da auch Ängste hochkommen und Unsicherheit oder?
Gar nicht, gar nicht. Also letztlich gab es nochmal so einen kleinen Prozess, als ich diese Wohnung so ausgeräumt habe und viele Dinge, so wie das bei den meisten Menschen ist, aus dem Keller ausgeräumt habe, dass so ein Teil der Vergangenheit auch nochmal verarbeitet wurde. Und es war wirklich wie so noch den Rest von diesem alten Leben loszulassen. Und je mehr Sachen auf dem Sperrmüll gelandet sind, je mehr Sachen die Sozialkaufhäuser abgeholt haben oder ich dahin gebracht habe, umso freier wurde einfach das Herz. Und ich habe jetzt mein ganzes Hab und Gut auf 4 Quadratmetern noch eingelagert, so was so übrig geblieben ist. Und das ist einfach wundervoll. Keine Angst. Also trotz dieser scheinbaren Unwissenheit, was jetzt wartet, was jetzt kommt. Weil es gibt jetzt kein Konzept und es gibt keine Idee und keinen Plan und überhaupt natürlich keine Sicherheit. Und trotzdem ist es ganz klar, das Erleben, dass es nicht anders sein kann. Also das ist so als Metapher wirklich dieses im göttlichen Strom zu sein, dass es nicht mehr mein Wille ist, der geschieht. Weil Rania hätte wahrscheinlich gern ein kleines Nest und so diesen stillen Ort, an dem sie sein kann. Aber das hatte keine Bedeutung.
Der stille Ort ergibt sich an verschiedenen Plätzen zeitweise wahrscheinlich, ne? Ist meine Erfahrung.
Ja, vor allen Dingen ist das, also es ist auch nicht ganz richtig, heimatlos zu sein. Es ist eher das Erleben, dass es jetzt keinen festen Wohnsitz gibt, was man eben so als Obdachlosigkeit bezeichnen könnte. Aber diese Heimatlosigkeit, das stimmt nicht, weil dieser stille Platz ist ja das, aus dem all das jetzt entsteht und den schleppe ich immer mit mir rum. Oder der schleppt mich mit rum. Er schleppt mich mit rum. Diesen Körper und diese Person. Ja.
Also mir geht es auch so, dass bestimmte Menschen für mich, mit denen ich eben eng befreundet bin, dass das sowas wie Heimat ist. Also empfinde ich so wie zu Hause. Ist es für dich auch so, dass Menschen auch eine Art Zuhause sein können?
Also es ist eher so, dass in diesem stillen Raum, in diesem unendlichen stillen Raum, der unser wahres Zuhause ist, all das auftaucht. Natürlich eben auch Menschen und Orte. Also es war selbst jetzt hier in Berlin das Erleben, so im dritten Jahr beim Kongress dabei zu sein, dass vieles vertraut ist. Also sowohl das Zimmer, was ich hatte, als auch die Menschen, mit denen wir uns dann hier begegnen. Oder du mittlerweile, ne? Auch deine Kamera. Es wird alles vertrauter. Aber gleichzeitig ist es unabhängig davon. Also dieses tiefe Verwurzeltsein in dem ist das, was das alles trägt. Ja, und es ist, wie gesagt, völlig unabhängig davon, ob die Menschen jetzt mich gern einladen zu Satsang, ob sie diese Stimme hören möchten, ob wir gemeinsam etwas teilen. Ja, es ist unabhängig davon, wie viel Geld da ist, was passiert.
Der stille Raum, ist das eine Wahrnehmung? Ist das einfach das, wo alles drin erscheint? Oder kann man das irgendwie in Worte ausdrücken?
Also zum einen ist es das, was vor den Worten kommt, ja. Es ist das, was vor den Worten schon da ist und vor den Gedanken und auch vor dem Impuls, überhaupt etwas wahrzunehmen. Dieser stille Raum ist letztlich das, woraus das alles auftaucht. Also Ho zum Beispiel bezeichnet das immer so als dieses spirituelle Herz. Und auch Ramana Maharshi hat davon gesprochen. Und wir können darauf hinweisen mit den Worten. Und vor allen Dingen können wir in dieser Präsenz es erspüren. Und trotzdem ist es etwas, was noch tiefer ist als diese Worte.
Wie geht das, das Erspüren?
Also es ist ohne, dass etwas geht, sondern es ist so ein etwas tiefer sinken, also ein immer tiefer sinken jenseits des Verstandes, also nichts mehr begreifen wollen und nichts mehr erfassen können, sondern es geht wirklich mal so vom Geist ins Herz, durch alle Körperempfindungen, durch alle Gefühle. Ja, dass es so in einen Raum fällt, die Wahrnehmung, wo sich all das auflöst. Und wenn ich sage, da löst sich alles auf, dann ist das, es ist interessant, weil das war im Kongress dieses Jahr oder jetzt in den Tagen wieder viel Diskussionsstoff. Ist da jemand oder ist da niemand zum Beispiel? Oder da ist die Advaita-Fraktion und da sind die Menschen, die Gott erfahren. Und es gibt etwas, wo sich all das auch noch auflöst. Ja, wo jede Identifikation aufhört. weil diese ganzen Benennungen finden natürlich im Geist statt, im Verstand. Ja, der möchte entweder danach greifen oder danach. Und der polarisiert, indem er sagt, ich bin entweder das oder das. Und in diesem stillen Raum, das ist eben letztlich auch das, was wir ein non-duales Bewusstsein nennen können oder Gott oder Buddha Natur oder Essenz. Das ist der Raum, wo es diese Benennungen noch nicht mal mehr gibt und die Unterscheidungen nicht. Da kann man nicht hingehen, sondern das ist, man kann auch sagen, der Wesensgrund, der Ursprung, aus dem all das auftaucht. Ja, und interessanterweise ist das zwar einerseits die Wahrnehmung, dass es wirklich so ein Sacken ist in sich selbst hinein, also so in den Herzbereich. Und gleichzeitig ist es aber auch umgekehrt, dass es jenseits dieser Form und dieses Körpers ist. Aber wenn wir es erforschen wollen oder diesen Platz finden wollen, dann ist es wichtig, dass wir wirklich unsere Aufmerksamkeit vom Verstand, der eben diese Unterscheidungen immer hat, abzuwenden in die tieferen Empfindungen und auch da nicht stehen zu bleiben. Ja, also meistens ist es ja so, dass wir dann spüren irgendwie, wir haben Herzklopfen. Und dann gehen wir in den Verstand und überlegen, warum habe ich jetzt Herzklopfen? Und schon tauchen wir wieder aus diesem Raum auf. Oder wir lernen, okay, dieses Herzklopfen, das ist halt eine Körperempfindung und darunter sitzen Gefühle. Und dass wir dann experimentieren können, was ist das Herzklopfen? Also, ne, was ist, wenn ich mich da wirklich ganz hineinbegebe mit der ganzen Aufmerksamkeit und spüre dann auf einmal vielleicht eine Angst oder einen Schmerz oder was auch immer. Und wenn wir dann nicht wieder auftauchen und fragen, wo kommt der her und ist das aus meiner Kindheit oder hast du mich jetzt gerade verletzt oder hat mich das aggressiv gemacht, was du gesagt hast, sondern wenn wir auch das nicht bewerten und nicht benennen, sondern es ist einfach nur Wahrnehmung so. Spirituelle Lehrer sagen oft als Zeuge, als Beobachter, aber nicht abgeschnitten von dem, also nicht, dass wir uns das von außen angucken, sondern dass wir das wirklich schon spüren, aber gleichzeitig eben nichts damit machen. Ja, dann sackt etwas noch tiefer. Ja, und irgendwann wird es einfach nur still. Und wenn wir nichts unterdrücken oder bekämpfen oder analysieren wollen, dann wird dieser Raum der Stille automatisch größer, weil wir verengen den im Prinzip durch unsere Wahrnehmung und Verstand. Ja, im Buddhismus sagt man so, das sind die Dämonen des Geistes, die unseren klaren Geist, unseren Erleuchtungsgeist verschleiern. Ja, das ist alles immer da. Und trotzdem ist die Frage so, wo ist die Aufmerksamkeit und kommen wir mit diesem Raum in Berührung oder gehen wir mit der Aufmerksamkeit immer wieder so in diese Dämonen des Geistes, also in die Zweifel, in die Angst, in die Zerstreutheit. Ja, oft ist es eben auch so, dass wir über Projektionen oder über das nach außen gerichtet sein, unseren Geist wieder so in diese Vielfalt zerstreuen und das sind so die Hindernisse. Ja, um es zu erkennen.
Aber wenn es dran ist, dann wird es einfach erkannt. Also jetzt auf dem Forum Erleuchtung waren als Besucher eben auch Menschen, ich denke jetzt an eine Frau, die ist Wissenschaftlerin, die hat sich, Spiritualität hat für ihr nur in weiter Ferne existiert und da ist es auf einmal passiert. Also auf einmal aus mehr oder weniger halb vom Himmel alle Identifikation weggefahren und für sie war dann jetzt TV hilfreich, um ja, sich zu orientieren, was ist denn ja da überhaupt passiert. Also ja.
Ja, ich habe das auch so erlebt. Also für mich ist es auch, merke ich, ein bisschen, ich will nicht sagen schwierig, aber es ist im Nachhinein der Versuch, Menschen behilflich zu sein, zu erkennen, worum es geht Und gleichzeitig ist es eben so, dass wir gesagt haben, wie geht das? Also, es kann nur passieren. Also, hier wurde das auch ganz plötzlich explosionsartig erfahren, auch ohne Wissen. Und ohne Menschen, die mir das erklärt haben. Und natürlich ist es so, dass viele Menschen das einfach, oder vielleicht ist es sogar so, dass es sich offenbart, wenn man nicht so kontrolliert sucht, die Möglichkeit, die besteht, und so kenne ich das halt auch. Ja, aber das muss ja nicht. Ne? Also wir sehen das ja auch zum Beispiel bei diesem Kongress oder auch überall, dass es so viele unterschiedliche Erfahrungen gibt, die Menschen machen. Ja, manche finden das, indem sie sich darauf ausrichten und das einfach erforschen und auf einmal so ein Reinplumpsen gibt. Ja, und bei anderen passiert, kennen wir ja auch die Geschichten so an der Bushaltestelle oder waren wir eben in einer tiefen Krise, ja, oder durch eine Nahtoderfahrung, dass es Situationen gibt, wo einfach im kleinen Moment der Verstand in sich selbst zurückfällt, kollabiert, aussetzt, ja, und dieses klare Sehen passiert.
Ja, und es ist auch für jeden ganz anders, wie das dann weitergeht, ob das wieder wegfällt oder sich vertieft oder ob eine dunkle Nacht der Seele passiert oder ob es ein leichtes Hinübergleiten ist oder ob es direkt mit einem offenen Herzen passiert oder ob später erstmal nur kühle, stille Leere da ist und bei anderen wieder und dann später mal das Herz sich öffnet. Das scheint alles scheint möglich zu sein. Es sind irgendwie keine Gesetzmäßigkeiten oder irgendwas da drin.
Richtig, genau. Also das ist ja auch immer das, was wir in aller Demut erkennen können, wenn wir uns zum Beispiel so wie auf diesem Kongress jetzt hier in Berlin treffen. Ja, da gibt es dann oft so diese Positionen, wer jetzt Recht hat und worum es geht. Und letztlich ist es so, dass es tatsächlich eine solche Vielfalt an Erfahrungen gibt und auch an Erkenntnissen. Ja. Und dass es natürlich nicht hilfreich ist zu bewerten, welches Bewusstsein jetzt wo steht. Aber, und da freue ich mich gerade, dass ich das ausdrücken kann, weil es dennoch einen Raum gibt, wo all das aufhört und wo es eben tatsächlich keine Unterschiede mehr gibt. Ja, während es ja oft auch selbst in solchen Rahmen noch so diese Diskussionen gibt und diese Kämpfe und dieses Recht haben wollen. Ja, oder mich haben zwei Aussagen in den letzten Tagen betroffen gemacht, dass eben auch in dem Kongress jemand sagte, so dieses Gequatsche von wir sind alle eins, geht mir auf den Sack oder so. Oder dass jemand eben gesagt hat, Erlösung und ewiger Frieden, das ist doch Bullshit. Und natürlich, also in der Unwissenheit, wenn wir das nicht erfahren haben, dann kann das sein, dass vielleicht die Idee da ist, das gibt es nicht. Ja, aber natürlich gibt es das auch. Ja, bei all den Zuständen und Bewusstseinserfahrungen, die jeder auf seine ganz individuelle Art und Weise macht und die einfach sind, wie sie sind und die auch überhaupt gar nicht bewertet werden müssen, gibt es diesen Raum, wo diese ewige Stille ist. In jedem von uns. Ja, diesen Raum, wo es eben die Unterscheidung nicht mehr gibt und wo es eben nicht mehr Bullshit ist.
Ja. Ja, es ist leicht verwunderlich, dass solche Aussage gemacht wird. Also wenn sie irgendwo in der Welt gemacht wird, ist es nicht verwunderlich, aber wo sich Menschen treffen, wo man annimmt, die sind alle darauf ausgerichtet und die haben zumindest einen Geschmack davon, ist es doch erstaunlich, das stimmt, ja.
Ja, wobei ich jetzt gerade spüre, wo wir darüber sprechen, also ich spüre so ein Mitgefühl, weil auch erkannt werden kann, dass es einfach eben nur noch Unwissenheit ist, also dass es eben noch nicht erfahren wurde. Ja, und natürlich denken wir uns alles Mögliche aus, ja, es ist in Ordnung so, wie es ist, oder es gibt ja auch so diese Aussagen, auch im erwachten Bewusstsein, es ist, wie es ist. Ja, und das kann vielleicht dazu führen, dass man sehr schnell in so eine Resignation gerät zum Beispiel, oder dass man tatsächlich annimmt, der Frieden, der größtmögliche Frieden liegt darin, dass man halt seine ganzen Gefühle willkommen heißt. Und es stimmt auch, aber es ist noch nicht die ganze Wahrheit. Ja, also der erste Schritt, und das ist was, das habe ich früher in vielen, vielen Therapien und Selbsterfahrungsgruppen auch gemacht, ist, dass wir erstmal lernen, uns nicht mehr abzulehnen, ja, und bestimmte Gefühle nicht haben zu dürfen, zum Beispiel. Dass dieses Sei, wie du bist, das ist schon auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg. Nur es ist trotzdem noch ein Stück weit eine Illusion zu glauben, das ist das dann, ne? Sondern in dieser Akzeptanz können aber auch diese emotionalen Ladungen sich auch noch auflösen. Das heißt also, dieser Frieden, der nicht mehr weggeht oder der jetzt nicht gekoppelt ist an, ich bin im Frieden, auch wenn ich wütend bin, sondern dass es tatsächlich noch einen tieferen Raum gibt, in dem so diese ganze Anhaftung, diese ganze Identifikation aufhört. Das würde ich zum Beispiel spannend finden, in so einem Rahmen auch noch zu vertiefen. Ja, dass also es nicht stehen bleibt, sodass es Bullshit ist oder wir sind alle eins, dass es so abgewertet wird. Ja, das ist, es gibt schon noch die Möglichkeit, noch einen tieferen Raum zu erfahren. Und da ist dann diese Freiheit drin, weißt du, so der, wo dann eben auch Obdachlosigkeit überhaupt keine Ängste mehr verursacht. Also dieses Erkennen von diesem Raum ist noch tiefer. Also da gibt es keine Angst mehr, weil alles als Erscheinung im Geist erkannt wird. Ja, also diese Ängste oder dieses Überleben müssen, oder dieses wichtig sein müssen oder erleuchtet sein müssen, oder gestern ja in den Tagen sagte auch jemand, ja gut, da drin finden halt auch Konkurrenzkämpfe statt. Jetzt ist ja erstaunlich, ihr seid ja alle Lehrer in Konkurrenz, die jetzt und eure Klienten sitzen vor euch. Das hört auch alles da auf. Also das empfinde ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, weil dieses reine Bewusstsein kennt keine Konkurrenz mehr.
Sich mit den Erfahrungen anderer Menschen zu beschäftigen, davon zu hören, ist das nicht auch irgendwie ein bisschen zweiseitig? Also, weil ja, einerseits kann es berühren und vielleicht auch was öffnen oder ansteckend wirken, aber andererseits kann es auch Vorstellungen schaffen. Und der Verstand ist ja sehr tricky, der kann ja auch ja, Sachen produzieren, die so aussehen wie, aber nicht wirklich das sind. Wie siehst du das?
Ja, das war auch kurz Thema, zum Beispiel im Kongress, weil wir ja doch feststellen, wenn wir immer also in so Gruppen sind, dass es eben sehr oft so etwas triggert, wenn jemand anderes was sagt oder dass so Projektionen auf jemanden stattfinden. Und also man kann im Prinzip sagen, dass das grundsätzlich eine Verwirrung im Geist ist. Ohne dass ich das jetzt abwerten will, dass das nicht okay ist. Aber solange wir damit beschäftigt sind, im Außen uns an etwas festzuhalten, sei es nun, dass jemand anderes schuld an etwas ist oder dass jemand anderes etwas in uns auslöst, ist das noch Verwirrung. Also ist das noch ein Trick im Geist. Ja, und das ist schön, wenn das in so einem Rahmen hochkommt. Und es ist gleichzeitig eine Chance, das zu erkennen, dass eben diese Tricks im Geist noch da sind. Und die Möglichkeit, also das heißt ja nicht, dass das jetzt für jeden ansteht, oder ich mag da auch niemanden belehren, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass es möglich ist, ja, das in dem Moment im Bewusstsein zu erkennen und zu sich zurückzunehmen. Ja, Also, dass man eben nicht sagt, so, du machst mich aggressiv, sondern das ist natürlich in jedem Geist eine eigene Geschichte. Ja, etwas, wo wir früher als Wunde mit konfrontiert wurden. Ja, dass wir zum Beispiel zu wenig Raum hatten. Oder so diese Geschichten von männlich-weiblich, ne, dass es da eine Versöhnung braucht und dass da Verletzung stattgefunden hat. Ja, oder diese verschiedenen Polarisierungen und Positionierungen, das ist so und so nicht. Das findet ja immer noch so auf der Ebene statt von sehr persönlichen Erfahrungen. Ja, und es ist wunderbar, wenn die gesehen werden und wenn wir uns da gegenseitig spiegeln. Und dieser stille Raum, den wir eben auch als reines Gewahrsein oder reines Bewusstsein bezeichnen können, das ist im Prinzip dieses tiefere Erkennen von dem, dass wir uns das alles im Geist selber erschaffen. Ja, weil wir können auf einen Nenner gebracht sagen, dass alles, was wir erleben, Erscheinungen in unserem eigenen Geist sind. Alles.
Dann macht es gar keinen Sinn, die umzudeuten oder zu interpretieren oder Gründe und Beziehungen und zu suchen.
Es kommt darauf an, was für eine Ausrichtung der Mensch hat. Ne? Also wenn er eine glücklichere Beziehung haben möchte, dann kann ein Stück weit die Befreiung ja auch darin liegen, dass er aus alten Verhaltensmustern rauskommt, wo es sich vielleicht um Nähe- und Distanzthemen dreht. Oder Macht und Ohnmacht, Abhängigkeitsgeschichten. Ja, also dann macht es Sinn natürlich, das zu erforschen. Wenn die klare Ausrichtung darauf ist, wirklich frei zu sein, also zu erwachen, wenn wir es so nennen wollen, oder diesen klaren Erleuchtungsgeist zu erfahren, dann ist es am einfachsten, also der direkteste Weg, dass wir wirklich alles als Erscheinung in unserem Geist erkennen und uns wirklich immer wieder ausrichten auf das, was unter all dem zu finden ist.
Wie geht das ausrichten, indem ich das denke, was du gerade gesagt hast?
Nee, es ist eben, also die Ausrichtung ist das, wo wir sagen können, so die Energie ist ja da, wo die Aufmerksamkeit ist. Und wenn die Aufmerksamkeit in den Gedanken ist, dann sind wir permanent eben in diesem Spiel drin von diesen Polaritäten, von diesen Geschichten, auch von dem, was wir, womit wir uns identifizieren als Mensch, als Person. Ja, und das ist, also ich sag mal, da behindern wir uns in unserem Verstand selber zu erkennen, was jenseits des Verstandes zu finden ist. Ja, das ist also, wie gesagt, wichtig, wenn wir in Beziehung treten oder selbst wenn wir versuchen wollen, unser Bewusstsein zu erforschen, ist das natürlich gut, wenn wir auch bestimmte Dinge mal analysieren oder eben uns wirklich anschauen. Aber es gibt die direkte Möglichkeit, eben in der unmittelbaren Wahrnehmung zu bleiben. Ja, um zu schauen, was noch tiefer liegt, also dieser reine Geist, reine Gewahrsein, also was wir auch immer wir das nennen wollen, ist ja das, wo dann, sag ich mal, auch später diese Person und der Verstand drin auftaucht. Ja, aber wir können also das nicht mit dem Verstand erkennen, weil der Verstand quasi ein bisschen wie das Hindernis ist, um das zu sehen. Ja, sondern diese unmittelbare Wahrnehmung, also wenn es nicht so wie du es vorhin von der Frau erzählt hast im Publikum oder so, wie ich es eben auch erlebt habe, einfach Peng macht, ja, in einem Kontrollverlust oder in einer Hingabe oder einfach in einem meditativen Zustand, in dem auf einmal die Gedanken verschwinden, dann gibt es halt die Möglichkeit, eben diesen Raum zu erforschen, ne? So wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, so über das unmittelbare Wahrnehmen und an nichts anzuhaften, also an nichts sich festzuhalten, weder an Gedanken, noch an Gefühlen, noch an Körperempfindungen. Ja. es wird vielleicht irgendwann so dieser Punkt kommen, wo man merkt, okay, jetzt gibt es keinen Boden mehr. Ja, also eine Schwelle, wo man weiß, okay, jetzt ist nichts mehr, kommt nichts mehr. Ja, und ich habe von einigen Menschen gehört, dass dann so der Punkt kam, wo der Verstand gesagt hat, ach, das ist ja langweilig, da ist nichts mehr. Und dann sich eben wieder so mehr nach oben orientiert hat, in die weltlichen Wahrnehmungen. Ja, und selbst wenn wir mit diesem Empfinden so, da kommt nichts mehr bleiben, kann es sein, dass es nochmal, die Wahrnehmung nochmal tiefer fällt.
Die Wahrnehmungen werden unmittelbar wahrgenommen, aber ausgesprochen oder gedacht werden sie durch den Verstand.
Genau. Also, aber es macht keinen Sinn, die auszusprechen oder zu denken. Also zumindest nicht, wenn man diesen Platz erforschen möchte oder diesen Raum, aus dem das alles aufsteigt.
Das macht nur Sinn, wenn man ein Interview macht.
Naja, weißt du, das ist ein bisschen schwierig, weil das geht nicht um Bewertung oder besser oder schlechter oder ne, sondern es ist auch gut, darüber zu sprechen, weil es natürlich so die Ausrichtung stärken kann. Also dass Menschen überhaupt sich erstmal bewusst werden, okay, worum geht es eigentlich, wie finde ich das? Ja. Also ich habe da, bevor es diesen Knall gegeben hat, habe ich nicht gewusst, um was es geht. Also da war immer so diese tiefe Sehnsucht, frei sein zu wollen. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich immer zu neuen Seminaren gegangen bin und ich habe gedacht, wenn ich noch mehr über Traumaheilung weiß, wenn ich noch mehr Körpertherapie mache, dann geht es mir besser. Und das war auch immer ein bisschen ein Gefühl von freier zu sein. Also das, was ich vorhin sagte, so, dass man überhaupt erstmal lernt, diese eigenen Gefühle anzunehmen, wahrzunehmen, sie zu erlauben, ja, und dann eben aufzuhören, sie nach außen zu projizieren. Das sind ja auch ganz wichtige Erfahrungen. Ne? Und da macht das natürlich schon Sinn, sich mit Gleichgesinnten drüber auszutauschen. Oder vielleicht schauen sich dieses Video oder andere Videos Menschen an, die eben noch nicht so wirklich wissen, was sie tun können. Ja, und die dann damit experimentieren können, klar. Also Sprache ist auch okay, ne? Aber nur um darauf hinzuweisen und über etwas zu sprechen, was man letztlich dann aber auch nur erforschen kann.
Wenn jemand spirituell orientiert ist eigentlich, aber das Gefühl hat, eigentlich geht es mir nur darum, glücklich zu sein, reicht das?
Wie gesagt, also für manche Menschen reicht ja so ein, sag ich mal, relatives Glück. Und damit meine ich eben ein Glück, was man nicht festhalten kann, was dann kommt und geht. Zum Beispiel eben, wenn man einen Liebespartner hat, mit dem man sich gern trifft, dass man immer mal wieder Glücksmomente hat. Ja, und das kannst du ja mit allem erfahren, ne? Mit gutem Sex oder manchmal vielleicht mit einem Joint. Oder wenn du einen schönen Beruf hast oder wenn du in der Natur bist oder gerne an schöne Plätze reist. Ja, und das war für mich früher auch so, dass ich viele solcher Glücksmomente hatte und nicht davon wusste, dass es ein Glück gibt, was völlig bedingungslos ist. Ja, und dieses bedingungslose Glück, das ist ja auch für uns alle verfügbar, weil das Wissen gibt es eben auch, vor allen Dingen so in den buddhistischen Traditionen, und das ist auch meine Erfahrung, dass es natürlich nie ein vollkommenes Glück ist, wenn wir es an Objekten festmachen. Ja, und natürlich ist es so, ein Liebespartner, der kommt vielleicht und geht, da haben wir nicht die Garantie, dass der für immer bei uns bleibt und dass die Beziehung auch so bleibt, dass es immer Glückshormone ausschüttet. Ja, und genauso ist es mit Geld oder selbst Menschen, die irgendwie sich verwirklichen können, dass sie immer am Meer leben. Die sagen irgendwann in der Regel nach ein paar Wochen im Urlaub ist das schön, den ganzen Tag am Strand zu liegen, aber hier, wenn ich das Kind immer haben kann, dann ist dieses Glücksgefühl weg.
Komisch, und wenn ich für jetzt TV arbeite, habe ich immer Glücksgefühl. Das ist ein Sonderfall.
Ja, und natürlich gibt es das, aber vielleicht ist das einfach auch aus dieser Essenz gespeist, weißt du? Aus dieser bedingungslosen Glückseligkeit, die einfach hier einen Ausdruck findet. Ja, vielleicht liegt das gar nicht an der Kamera oder an den hoffentlich netten Menschen, die du da interviewst. Ja, oder dass du merkst, du bist nie allein, weil du immer irgendwie eine wichtige Aufgabe hast.
Ich bin die meiste Zeit allein am Computer. Das ist ja nur ein kleiner Teil mit Menschen und Kamera.
Ja, ne, und sicher gibt es Menschen, also es kann ja zwei Ebenen sein. Entweder findet ein Mensch so seine Berufung, wo er sich drin verwirklicht, und das ist dann in dieser Zeit jetzt oder in diesem Leben die Glückseligkeit, die für ihn die vollkommene Erfüllung ist. Ja. Und ich sag mal, das Leben spielt ja manchmal auch absurde Spiele. Ja, also es wäre dann spannend rauszufinden, was wäre, wenn du auf einmal aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr machen könntest. Ja, ist diese bedingungslose Glückseligkeit auch ohne jetzt TV da? Ich hatte die immer, sag ich mal eben, also vor allen Dingen in zwei Beziehungen, wo ich wirklich also eine große Herzöffnung und auch eine Verschmelzung erlebt habe. Aber als diese Beziehungen dann nicht mehr da waren, gab es halt ein abgrundtiefes Leiden, weil es doch an die Beziehung gekoppelt war. Ja, und das, was vollkommene Freiheit und vollkommene bedingungslose Glückseligkeit in uns ist, das ist in diesem unendlichen Raum zu finden. Ja, das heißt, ob mit oder ohne jetzt TV, ob mit oder ohne Satzang, ob mit oder ohne Wohnung.
Mit oder ohne Partner.
Genau.
Meine Erfahrung, ich meine, es ist immer und alles für alle anders, aber meine Erfahrung, fast durchgängig, ist es aber hilfreich, mit Menschen zusammen zu sein, die auch auf die Stille ausgerichtet sind, beziehungsweise die in der Stille leben oder aus der Stille heraus leben, wie man es beschreibt, wie du. Also wenn eine Resonanz zu so einem Menschen ist, dann ist es meiner Erfahrung nach immer hilfreich, das Zusammensein.
Also aus der Perspektive von jemandem, der so danach, sich danach sehnt, ja, und der unter Umständen sich sehr schnell doch wieder ablenken lässt oder immer mal wieder, sag ich mal so, eine Zerstreutheit im Geist wahrnimmt oder mit seinen eigenen Emotionen konfrontiert wird, kann sich das natürlich vertiefen, ne? Wenn man dann in so einem Raum mit gleichgesinnten Menschen ist, dass es wieder so ein Erinnern daran ist. Ja, also ich habe es, also da sieht man wieder, dass die Wege halt sehr unterschiedlich sind und auch die Erfahrungen, das kann total hilfreich sein, aber ich habe das in mir einfach entdeckt, in dieser Verzweiflung, dass nie Menschen da waren, so wie ich das mir gewünscht habe. Ja, also genau umgekehrt, in dieser Einsamkeit, ja, und letztlich in so einer Hoffnungslosigkeit, das irgendwie bei Menschen zu finden. Also mein Erleben früher war eher so, dass ich es nicht gefunden habe. Also verlässliche Menschen, ne? Menschen, mit denen man diesen Raum, ich kannte den ja auch damals nicht, aber ich habe auch eben keine Menschen gefunden, die mir da ein Spiegel hätten sein können. Und umgekehrt kann das eben dann so wie bei mir auch passieren, dass man eben durch so eine Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit auf einmal in diesen Raum hineinfällt und ihn tatsächlich unabhängig von allem in der äußeren Erscheinungswelt entdeckt. Ja. Und gleichzeitig ist es, wie du sagst, ja, also natürlich ist das heute, gerade jetzt, wo wir alle so vernetzt sind mit den Medien und wo es so einfach ist, solche Veranstaltungen, solche Räume zu finden, wo sich so gleichgesinnte Menschen treffen, das zu vertiefen oder zu entdecken. Und dann kann das natürlich hilfreich sein. Also es ist ja letztlich vielleicht sogar die einfachere Variante. Es muss ja nicht jeder erst so durch die Hölle gehen.
Da kannst du zu dieser klassischen Konstellation Schüler-Meister, wo vielleicht erst die sich irgendwie finden, wie auch immer, wo beim Schüler auch eine ganz starke Anziehung, also zum Meister da ist, wo vielleicht auch Verliebtheit im ersten Moment da ist, wo einfach Glück und Glückseligkeit da ist. Also ich kann mich noch erinnern, obwohl es viele Jahre her ist, als ich von Osho gehört habe und Sannyasin geworden bin, ich brauchte mir nur die Mala auf den Bauch zu legen, dann war ich Stunden wie ausgeblitzt irgendwie. Das hat ein paar Wochen angehalten, dann ist es natürlich schwächer geworden, aber das nur als erste Phase, aber überhaupt dieses klassische Schüler-Meister, da kannst du gar nicht so viel drüber sagen, weil du das nicht erlebt hast, oder?
Nein, also mich hat jetzt auch im Kongress jemand immer angesprochen, hatte über so dieses Thema Autoritäten so im Mund. Und ich fand das so witzig, weil ich gemerkt habe, so, das ist mir letztlich völlig fremd. Also ich habe auch Eltern nicht als Autorität erlebt, weil ich eben in einer sehr traumatischen Kindheit aufgewachsen bin, wo keine Machtpersonen oder hierarchischen Personen anwesend waren. Und ich habe dadurch dieses Bild nicht entwickelt. Und ich hatte natürlich Lehrer auch in der Selbsterfahrung, wo ich aber nie irgendwie so ein Hierarchiegefühl hatte, also selber auch für mich nicht. Und dadurch ist das auch jetzt nichts, was jetzt noch irgendwie im Geist vorhanden ist. Es scheint mir sogar eher so, also das ist auch, also ich beziehe mich heute tatsächlich so ein bisschen auf die letzten Tage im Kongress, wobei man das natürlich auch verallgemeinern könnte, aber dass die Menschen in der heutigen Zeit sogar sehr im Widerstand sind mit diesem Konstrukt. Also ich würde es sowieso nicht aufrechthalten. Es ist eine Chance, sag ich mal, wenn es Begegnungen gibt mit Menschen, die diese tiefe Erkenntnis gemacht haben. Und ich sag mal so, in früheren Traditionen wären das scheinbar Lehrer, Meister. Aber letztlich in diesem Raum, wie gesagt, wo weder jemand noch niemand ist, und niemand, der zur Advaita-Fraktion gehört oder zu dieser oder jener, gibt es auch diese Rollen als Schüler und Guru-Lehrer nicht wirklich. Ja, letztlich ist es natürlich so, dass wir sowieso in jeder Begegnung auch lernen. Ja, auch jemand, der bestimmte Erkenntnisse im Bewusstsein hatte oder vielleicht auch im erwachten Bewusstsein lebt, ja, kann ja trotzdem immer ein Schüler des Lebens sein. Und diese Freiheit liegt tatsächlich darin, dass das alles sein kann, aber dass es überhaupt keine große Bedeutung hat. Ja, also ich habe im ersten Jahr beim Kongressforum Erleuchtung im Publikum gesessen, da war das Aufwachen gerade ein Jahr her. Letztes Jahr hat Roman mich eingeladen, mit bei den Lehrern zu sitzen. Und in diesem Jahr war so eine völlige Freiheit da, dass es eben nur noch einen Impuls gab, ob ich mit vorne auf der Bühne saß oder im Publikum oder draußen. Wo ich auch gemerkt habe, da hat sich irgendwie, ist da immer noch, also es speist sich alles aus diesem Nichts, aus diesem Raum, wo all das noch nicht da ist. Ja, und manchmal ist es so, dass es scheinbar eine Rolle ist, wenn jemand mich etwas fragt, dass sich das ja anfühlt oder anhört wie ein Lehrer, weil da vielleicht etwas aus einer Quelle gesprochen wird, die wissend ist. Aber gleichzeitig gibt es hier eben nicht diese Identifikation damit. Also da entsteht keine Benennung, das ist jetzt ein Schüler und ich bin Lehrer oder wie auch immer.
Würdest du sagen, da spricht die Quelle selber? Oder ist das zu dramatisch ausgedrückt?
Man könnte da jetzt ein Drama machen, so ein Akt, ne? Aber letztlich ist das so. Also es ist so das Erleben, dass diese Essenz spricht und die Person hört zu. Manchmal spricht auch die Person mit, aber das ist, also wie gesagt, so diese ganzen Unterscheidungen, die finden im Verstand statt. Und letztlich in so einem konditionierten Verstand, ne, der vielleicht so bestimmte Rollenbilder hat. Ja, und das ist hier irgendwie diese dieses ganze Programm gelöscht. Also das gab es sowieso nicht so stark, aber auch andere Programme tauchen einfach nicht mehr auf.
Und auch keine neuen.
Also das wird sich ja immer zeigen in jeder Begegnung. Ja, also der Eindruck ist, dass es immer mehr Auflösung gibt. Also jetzt, wie gesagt, noch Auflösung von irgendwelchen Programmen mit festem Wohnsitz oder mit Programmen, wie sich in der Welt definiert werden könnte. Also es gab zwischendurch so ein Herausfinden wollen, was mache ich jetzt mit, also da ist wenig Zentrierung so, also dass ich noch einen inneren Bezugspunkt habe zum Beispiel. Ja, und dann gab es immer so ein Suchen, eben geht es jetzt darum, Lehrer zu sein, geht es darum, vielleicht im Kloster zu leben oder einfach nur still zu sein. Und das passiert alles. Also insofern ist kein fixes Programm wieder aufgetaucht, ja, sondern es gibt aus Impulsen immer wieder so ein Ausprobieren, ohne dass es irgendwie wieder eine neue Identität gibt, also bis jetzt. Und ich nehme mal an, wenn das passieren sollte und das hier nicht erkannt wird, dass das dann Spiegel geben wird.
Ja. Also in Schwester Rani, ein Kloster, war gar nicht so weit weg, oder?
Ja, es war, es gibt diese, also dieser Sog in diesem stillen Raum zu verweilen, der ist oft schon recht stark. Und da scheint es auch so etwas zu geben, was ja sich nicht mehr identifiziert mit weltlichen Dingen, auch mit diesen Rollenbildern eben nicht. Und da gibt es oft tatsächlich so eine, also so ein Nichtwissen, wie das jetzt hier in dieser Welt gelebt werden kann. So, und dass es jetzt den Impuls gab zu reisen und dass es Einladungen gibt von Menschen, die gerne den Raum mit mir teilen und die ein Interesse daran haben, mit mir zu sein und vielleicht etwas zu vertiefen oder zu erfahren, das ist jetzt gerade so. Aber ich kann nicht sagen, dass ich da jetzt ein Konzept draus mache oder dass das jetzt eine Rolle ist. Ich bin jetzt Satsang-Lehrerin zum Beispiel. Ja, also vielleicht lebe ich nächstes Jahr doch irgendwo im Kloster oder einfach in Stille. Keine Ahnung. Sogar interessant, dass einer der gestern sagte, so, ob ich Interesse, oder wir haben drüber gesprochen, ob es auch andere Projekte gibt, wo ich vielleicht mitmachen möchte. Und dass er ganz erstaunt war, dass ich nicht zur Advaita-Fraktion gehöre, weil ich ja jetzt ein paar Mal bei irgendwelchen Satsang-Festivals eingeladen bin oder bei Non-Dualitätstagen und gleich vermutet würde, ich gehöre jetzt zu dieser Spezies. Und das ist für mich irgendwie gar nicht Thema, zu sagen, okay, es geht jetzt nur noch um Non-Dualität in einer bestimmten Richtung oder Advaita oder Satsang, sondern für mich ist das alles das, was aus diesem Nichts erscheint. Und das ist gleichzeitig im Gottesstrom. Also das ist nicht eine bestimmte Richtung. Also es ist eigentlich nur noch ein vielleicht dramatisches, wie du sagst, Sprudeln aus der Quelle. Und vielleicht sprudelt die Quelle manchmal auch Blödsinn, wer weiß. Ja. Aber die sprudelt einfach, da ist ein Hahn aufgegangen.
Aber so die ganz normalen praktischen Programme, die laufen einfach weiter, ne? Also schön bei Rot stehen bleiben bei der Ampel.
Ja, meistens.
Wir haben das Forum Erleuchtung erwähnt, den Kongress, jetzt vielleicht sollten wir auch mal was Allgemeines dazu sagen. Also es war ja wieder ein sehr intensives energetisches Happening, was passiert ist, mit viel Berührung, mit viel Offenheit, auch mit Auseinandersetzungen, aber ja, eigentlich eher am dritten Tag, erstaunlicherweise. Möchtest du noch was Allgemeines zum Kongress sagen?
Was ist denn allgemein?
Ja, jetzt nicht auf einzelne Ereignisse bezogen, sondern mehr zusammenfassend.
Mmh. Also das Erste, was ich, was mir einfällt, ist tatsächlich so, dass es scheinbar so ein Feld gibt, wo einfach irgendwann es sich nicht vermeiden lässt, dass so alles hochploppt, was in den Menschen zu finden ist. Ne? Wie du schon sagtest, also da ist dann alles drin, Emotionen, Diskussionen, Aggressionen, Widerstände, Stille, Liebe, Herzensbegegnungen.
Genießen, Glück.
Ja.
Öffnung, Berührtheit.
Ja, genau. Ne? Und ja, das ist schon ein Phänomen. Also das zeigt sich ja immer wieder, dass so ein Feld offensichtlich aus Menschen besteht, die, sag ich mal, stellvertretend für das Kollektiv etwas ausdrücken oder wo in ihnen etwas hochkommt, was natürlich dann auch der ganzen Gruppe dient. Ja, wo, ja, das ist so ein bisschen wie bei den Familienausstellungen, ne? wo es Stellvertreter gibt für etwas, was im Menschen, was sich ja im Menschen überhaupt befindet. Und das ist so ein Raum oder so ein Feld, wo ich das jetzt das dritte Jahr erlebe, dass es das fördert oder unterstützt, dass sich Dinge offenbaren, dass Bewusstheit sich versucht zu finden. Manchmal eben auch in diesen Kämpfen und in diesen Widerständen. Ja, aber letztlich ist es so, wie du sagst, dass dann da alles drin ist. Und ja. Also für mich, ich habe festgestellt, dass ich in diesem Jahr vor allen Dingen, also wie gesagt, erste Jahr im Publikum, zweites Jahr mehr auf der Bühne, dieses Jahr mehr draußen, dass es einfach sehr, sehr viele schöne, tiefe Begegnungen gegeben hat, die auch außerhalb des Settings stattgefunden haben. Ja, weil es eben manchmal Impulse gab, so wenn es sehr um emotionale Ladungen gibt, dass dieser Körper irgendwie rausgehen wollte. Und dann draußen Menschen waren, die sich gerade mit irgendwelchen Fragen beschäftigt haben, wo wir dann einfach in so ein ganz tiefes Eintauchen geraten sind. Und ja, manchmal waren auch viele Leute draußen. Ja, und das ist eben so diese Dynamik, wo auch gesehen werden kann, also das Feld ist ja nicht in diesem Theater. Ja, also es ist auch sowieso witzig, dass das so eine göttliche Komödie ist, die im englischen Theater stattfindet, aber das wählt sich dann aus. Ne?
Genau,
das findet schon überall statt. Ja.
Und das Leben spielt halt immer zusammen. Es werden dann auch die Leute schon überhaupt dahin angezogen, die in dem Rahmen und in dem Feld dann vielleicht was auszudrücken haben. Ne?
Ja, oder auch umgekehrt, dass es in dem Theaterraum, sag ich mal, oft sehr hitzig war und so, wenn so dieses Bedürfnis einfach still zu sein da war und dann bin ich halt manchmal rausgegangen und in Gastbegegnungen mit Menschen, wo wir einfach so händchenhaltend in die Augen schauend versunken sind in diesen stillen Raum und darum hätte jetzt die Welt untergehen können und es hätte nichts ausgemacht. Ja, also manchmal war es dann eben so, dass es so genau das andere Extrem draußen gegeben hat. Das ist auch nicht richtig. Also es war jetzt dramatisch, das stimmt, aber nicht, also extrem stimmt nicht so richtig, aber dass es so ein Gegenpol gegeben hat, so vielleicht.
Ja, der Platz ist ja geeignet, was es gibt da drinnen und draußen. Man kann drinnen sein, wo das offizielle Programm läuft. Und man kann draußen sein und das Wetter hat auch mitgespielt. Es war eigentlich immer angenehm, draußen zu sein. Ja. Das haben ja auch schon viele gesagt, die sich nicht nur für das Forum Leuchtung, für das Programm und was im Theater bedankt haben, sondern gerade besonders auch für das, was außen drum im Gesamtpaket mitgeliefert worden ist.
Genau.
Von wem auch immer.
Ja. Ja, und ich merke gerade auch, also extrem und Gegenpol stimmt nicht, weil auch mitten in diesem Tosen konnte es ja total still sein. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es wenig Impuls gab, was zu sagen. Oder wenn, dann war das auch so hitzig, dass ich zu langsam war, um ein Mikro zu bekommen. Und dass dann diese Impulse sehr schnell wieder in diesen stillen Raum hineingesunken sind. Und ich das einfach nur beobachtet habe, was da passiert. Und es einfach auch im Getöse still war. Ja. Also das schließt sich nicht aus. Ne? Also der Lärm der Welt oder das, was sich zeigt im Menschen, das ist ja immer das, also was wir auch innerlich erleben können, dass das an der Oberfläche stattfindet und dass es darunter eben immer diesen unendlichen Raum gibt, in dem das alles stattfindet. Ne? Also in der Form kann man sagen, das Theater ist der Raum, in dem das stattfindet. Und so haben wir innerlich und darüber hinaus einen größeren Raum, in dem das auch alles stattfindet. Also in dem auch das ganze Theater reinpasst. Und noch mehr.
Du machst mit dem Thomas Karoff zusammen ein Projekt. Könntest du darüber ein bisschen erzählen?
Ja, sehr gerne. Also das ist noch ein wirkliches Herzensanliegen. Ich mag auch nur gerade einen Schluck Wasser trinken. Also entstanden ist das Projekt also aus meinem Herzen. Und zwar ist es auch durch Begegnungen entstanden, wo ich letztes Jahr bei einem Lehrertreffen zwei Feedbacks bekommen habe, wo Menschen mich in Frage gestellt haben mit diesem tiefen Frieden. Ja, weil es ist hier wirklich so, dass dieser Frieden bedingungslos ist und permanent und dass keine emotionalen Ladungen mehr auftauchen. Und als das eben so angezweifelt wurde, ob es das wirklich gibt, ja, so da hat hier auch so ein Erforschen stattgefunden, so ein in Resonanz gehen mit dem, okay, was passiert hier gerade? Also ist hier ein blinder Fleck? Wird hier irgendwas nicht gesehen? Warum zweifeln Menschen das an? Und dann ist mir eingefallen, dass das eine, was wir erleben können oder was wir erfahren können, so dieses Erwachen ist. Dass wir merken, wir sind nicht unsere Gefühle, nicht unsere Gedanken und so. Und das alleine scheint aber noch nicht automatisch diesen tiefen Raum von diesem bedingungslosen Frieden zu eröffnen. Und ich hatte 2008 halt eine Nahtoderfahrung und die war eigentlich so völlig im Hintergrund. Und die ist dann auf einmal durch diese Fragen, stimmt das, ist so authentisch, wieder aufgetaucht, dass mir eingefallen ist, dass dieses Erleben von Geist außerhalb des Körpers, was Menschen auch nach Unfällen, im Koma, nach Operationen als eine Nahtoderfahrung beschreiben, das Bewusstsein so sehr verändern, dass es einen, also zumindest, ich spreche jetzt mal von mir, weil das ist nicht immer so, aber ich habe es in den Schriften von oder in den Berichten von vielen nahtoderfahrenen Menschen auch gehört, dass das eine außerkörperliche Erfahrung ist, wo klar erkannt wird, was Geist ist. Und zwar das, was wir jenseits des Menschseins und des Körpers sind. Und ich habe dann später, also jetzt gerade in diesem Jahr, nochmal das tibetische Totenbuch gelesen. Mir ist wieder eingefallen, dass ich schon 2006 so Sterbemeditationen aus der buddhistischen Tradition geübt habe. Und all das kam nochmal hoch und nochmal zusammen, wo ich gemerkt habe, diese Erkenntnis von dem, was Geist wirklich ist, das habe ich vorhin schon ein paar Mal erwähnt mit diesen Dämonen des Geistes, also dass wir uns verwirren durch Zerstreuung, durch die Anhaftung, die Gier, Wut, Zorn, Eifersucht, diese Dinge, also das kommt ja, also ist ja in den buddhistischen Schriften schon auch vielmals geschrieben worden, aber das wurde in dieser Nahtoderfahrung erkannt. Und da habe ich gemerkt, es ist mir eigentlich ein Herzensanliegen, nicht immer über Erwachen zu sprechen, sondern das zusammenzubringen, Sterben und Aufwachen. Ja, weil das ist im geistigen Prozess das Gleiche. Ja, wenn wir sterben, geht der Geist auch durch die psychischen Prozesse, gerade wenn er sich vom Körper löst. Und man erlebt all diese Anhaftungen und all diese Verwirrungen des Geistes, mit denen man hier im Leben war, nochmal. Und wir haben im Sterbeprozess eben die Möglichkeit, dieses klare Licht zu sehen, was ich eben in dieser, also wo ich, sag ich mal, als Geist, als Seele in dieser Nahtoderfahrung auch reingerutscht bin. Reingeschossen wurde. Also es fühlte sich eher an wie so eine Rakete, so ein heißes aus dem Körper strömen. Naja, und letztlich ist es so, dass ich daraus einen Retreat entwickelt habe, um die Menschen daran zu begleiten, diese Erfahrung zu machen, dass sie die Angst vorm Sterben verlieren und gleichzeitig erkennen, worum geht es hier eigentlich? Also was ist Geist? Was machen wir hier? Und damit löst sich auch die Frage auf, was ist Erwachen? Was ist Erleuchtung? Ja, weil all das letztlich der gleiche geistige und psychische Prozess ist. Und den Thomas, den habe ich in Brixen kennengelernt, als du und Martina, als ihr uns eingeladen habt zu diesen Nicht-Dualitäts-Austauschtagen. Und er war eigentlich daran interessiert, von mir zu erfahren, wie meine Geschichte so ein bisschen ist, weil ja auch das Aufwachen nach traumatischen Erfahrungen passiert ist. Und dann kam dieses Thema Tod ins Spiel. Und er war ja früher auch Pfarrer, hat Theologie studiert und hatte ein großes Interesse an dem Thema. Und so war die erste Station meiner Obdachlosigkeit dann, dass ich ein paar Tage bei Thomas gewohnt habe und wir über das Retreat, was ich eben alleine zum ersten Mal im November in Österreich anbiete, dass wir ein Wochenendseminar zusammen entwickelt haben, wo er so aus der christlichen Mystik und auch aus seiner Tradition oder aus seinem christlichen Verständnis, aus dem heraus er seine Erleuchtungserfahrung hatte, einen Beitrag gibt und ich eben so aus dem, was ich erfahren habe. Und also ich finde es sehr, sehr tief und sehr schön, was sich daraus entwickelt hat. Das machen wir jetzt zunächst mal im September und Oktober bei ihm am Niederrhein. Und mal schauen, also ich habe hier in Berlin auch schon Anfragen gehabt, ob wir das vielleicht hier machen können. Wenn es die Menschen interessiert, ist es nochmal ein spezieller Zugang. Also ein Selbsterfahrungsseminar, wo wir aber auch eine Meditation machen, die durch diesen Sterbeprozess führt. Aber das Setting drumherum ist eben auch dieses Wissen, also einmal aus den eigenen Erkenntnissen und eben aus der buddhistischen und christlichen Mystik mit einfließen zu lassen.
Ja, diese Erfahrung des Nahtods, also wie kann man das quasi in der Gruppe produzieren? Also
man kann natürlich nicht eine Nahtoderfahrung, eine Trockenübung machen, wobei das nicht so ganz stimmt. Also natürlich, ich sag mal so, meine Begleitung oder mein Wissen speist sich aus der authentischen Erfahrung, ja, die wirklich alles gesprengt hat, was ich vorher dachte zu sein. Also ich glaube auch ein bisschen, wie wir uns unseren Körper und die Welt und Geist wirklich selbst erschaffen. Also das war wirklich eine Erleuchtungserfahrung, die ich damals aber nicht erkannt habe. Ja. Es gibt aber darüber hinaus, wie gesagt, das tibetische Totenbuch, wo das alles drin beschrieben ist. Und es gibt mehrere Menschen, und dazu gehört die Dorothea Miem. Das ist ja eine Hospizkrankenschwester, die kennst du sicher. Bei der bin ich auch im Februar, als das alles hier nochmal hochkam, gewesen für ein Wochenendseminar, die ja auch diese Sterbemeditation anleitet auf CD. Und die ich schon 2004, 2005, 2006 mit kleineren Gruppen gemacht habe, also bevor das passiert ist. Das ist für mich jetzt heute auch ein Mysterium, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe, ohne die eigentlich wirklich zu verstehen. Und dann kam diese Erfahrung tatsächlich und jetzt kommt das Ganze nochmal hoch. Ja, und die Dorothea, also ihr spiritueller Name ist ja Krisana, habe ich im Februar halt kennengelernt und ihr auch gesagt, dass ich ihre CD in Gruppen schon genutzt habe, wo sie auch keine Einwände hat. Und so wird ein Teil dieser Meditation eben auch tatsächlich von ihrer geführten CD sein. Aber darüber hinaus, wie gesagt, ganz praktische Hinführungen und natürlich eben unsere eigenen Erkenntnisse. Und wie gesagt, tiefe eigene Erfahrungen.
wie groß werden diese Gruppen sein? Also weißt du das schon? Also ist das wird das im kleinen Kreis passieren?
Erstmal schon. Also bei Thomas ist das räumlich bedingt schon so, dass also maximal 12 bis 14 Leute, glaube ich, Platz haben. Was aber auch gut ist, weil das ist, ich sag mal, nicht zu unterschätzen, wie viel Angst Menschen vorm Sterben haben. Also wir haben das auch schon mal vorgestellt an einem Tag in seiner Meditationsgruppe, die so regelmäßig zu ihm kommt, wo auch Fragen kamen, ja, und was ist, wenn ich jetzt wirklich aus dem Körper gehe? Also es ist gut, dass wir die Menschen wirklich begleiten können, dass diese Präsenz da ist für alle. Und am Schlegelberg bin ich im November für 10 Tage, wo aber nur an einem Wochenende das spezielle Thema sein wird. Und da ist ein kleinerer Raum zur Verfügung, weil wir das jetzt so ganz spontan kurzfristig überlegt haben, dass ich da noch hinkomme, wo sicherlich auch nicht mehr Leute reinpassen. Ja, so. Und das ist natürlich okay, weil das ist schon sehr speziell. Es ist aber natürlich nicht nur für Menschen gedacht, die jetzt die Angst vorm Sterben verlieren möchten, wobei das schon in der Essenz, glaube ich, das Entscheidende ist, ja, Angst vorm Sterben zu verlieren, zu wissen, was wirklich passiert. Auch so, was ist Geist, was passiert nach dem Tod, also worum geht's, was hat das jetzt hier mit uns zu tun, mit unserem Geist, mit unseren Emotionen, Anhaftungen, mit unserem Leiden auch. Ja, weil ich spüre seitdem einfach keine Angst mehr vorm Tod. Ja, das ist eine Erfahrung, die ich in dieser Erkenntnis gewonnen habe. Und das andere ist natürlich, dass wir irgendwann im Laufe des Lebens alle mal mit Menschen in Kontakt sind oder die auch begleiten, wenn sie im Sterbeprozess sind. Und da hat Krisana ja viel drüber gesprochen, dass so viel Angst, auch selbst in den Hospizen, also in den Häusern, wo die Menschen Rahmen haben, würdevoll zu sterben, dass so viel Angst davor ist, auch vor Pflegepersonal, also das Personal selber vor dem Sterben, dass es vielleicht helfen kann, dass wir diese Menschen begleiten können, in Präsenz, in Stille, ja, in diesem Wissen, was sie gerade erleben, wo sie gerade sind in ihrem Prozess. Und das Dritte ist eben, dass es uns nochmal auch verdeutlichen kann auf eine bestimmte Art und Weise, was Erleuchtungsgeist überhaupt ist. Ja, also es ist auch ein Tor zur Wirklichkeit, also so nenne ich das Retreat auch, die Energie des Lebens und des Sterbens, das Tor zur Wirklichkeit. Ja, weil, und das ist wieder das so, ne, erst wird im Verstand, also ein bisschen intellektuell erklärt und dann geht es auch in eigene Erfahrungen, ja, sich dem anzunähern. Und natürlich ist es, wie du gerade sagtest, also wir üben es. Ja, und aber ich bin sicher, dass es eine sehr tiefe Erfahrung sein kann für die Menschen.
Im Seminar in Schlegelberg, das sagst du, im November wird es stattfinden. Das machst du dann alleine oder auch mit? Mhm. Und was ist der Rest der Gruppe? Du sagst, das Wochenende ist?
Genau, Satsang und Darshan. Also so das erste Wochenende und die Woche über habe ich einfach Zeiten, wo wir uns treffen können für Satsang und Darshan. Ja, wo alle Themen willkommen sind. Und dann an dem zweiten Wochenende, das ist dann das letzte Novemberwochenende, widmen wir uns dem Sterben. Ja.
Ja, schön. November ist vielleicht eine gute Zeit, ne, wo alles, wo die Natur auch runterfährt, vieles in der Natur stirbt, sich erneuert, passt das vielleicht sehr gut. Ne?
Ja, und es ist ja auch in der Natur der Zyklus, wo es darum geht, sich so nach innen zurückzuziehen. Ne? Also das erleben wir Menschen ja, ne? Dass so die Zeit, wo wir uns viel draußen bewegen, dann vorbei ist. Dass wir es uns drin gemütlich machen, ne? So mit Kerzen und Kuscheln und Plätzchen. Ja, und es ist auch eine gute Zeit für ein Retreat, sich zurückzuziehen, mal so für eine Zeit, um sich dem der Wirklichkeit und dem Geist zu widmen.
Ja, dann wünsche ich dir gutes Gelingen. Ja. Viele Menschen, die das anzieht.
Ja, das schauen wir mal.
Ja.
Das ist schön.
Gibt es noch ein Thema oder einen anderen Hinweis oder was du sonst anbietest in der nächsten Zeit?
Also es gibt nichts, was ich anbiete, aber ich freue mich gerade, dass ich vielleicht zum ersten Mal mich darin üben kann, eben ein bisschen, also das als Marketing zu nutzen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, keinen festen Wohnsitz mehr und unser Boss schickt mich jetzt auf Reisen. Das heißt, also es scheint irgendeine Instanz zu geben, dass es gerade den Impuls gibt, halt Satsang, Liebe, Weisheit, Freude, alles, was das Leben bietet, mit Menschen zu teilen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich zu Satsang oder Veranstaltungen eingeladen werde, weil das jetzt offensichtlich das ist, was hier passieren möchte.
Ja, du hast die Möglichkeit, wirklich zu den Leuten zu reisen, oder?
Genau.
Der größte Service, der möglich ist.
Ja, also es fühlt sich, wie gesagt, gerade total stimmig an und ich bin so voller Freude, weil diese Quelle sprudelt. Und die sprudelt halt zum einen Worte, die sprudelt Energie, die sprudelt Stille und Liebe. Ja, und natürlich ist es ganz wundervoll, in so einem Raum einfach Menschen zu begegnen, ne? Dass wir das einfach teilen. Und wer das vertiefen möchte oder sich erinnern möchte oder wer es gefunden hat und einfach mitströmen möchte, ja, das ist natürlich auch ganz wundervoll in der Gruppe. Und ich sitze auch alleine und lache und freue mich, aber es ist einfach auch schön, das zu teilen mit Menschen.
Okay, dann vielen Dank.
Ja, ich danke dir.